So, es ist jetzt 9 Uhr und wir machen weiter mit unserem Interview. Wir haben nämlich Herrn Dr. Med-Johannes Höss in der Leitung. Er ist Allgemeinmediziner aus Neu-Ulm und engagiert sich ehrenamtlich in einem kenianischen Dorf. Was er dort bisher erlebt hat und wie die Situation vor Ort aussieht, wird er uns nun schildern. Guten Morgen, Herr Höss.
Guten Morgen, Frau Strass.
Guten Morgen.
Danke für das Interesse schon mal.
Ja, also ich fange mal an mit der Frage. Und zwar engagieren Sie sich ja momentan für die Hilfsorganisation Ubuntu. Vorher haben Sie Häftlinge in ugandischen Gefängnissen medizinisch versorgt. Damals unter der Leitung von PFI, glaube ich. Also Prisoner Fellowship International. Wie sind Sie überhaupt Teil dieser Projekte geworden?
Das hat sich alles ergeben über die Hilfsorganisation Humedica. Also Kaufbeuren, die kennen sehr wenige, weil die ganz wenig Werbung macht. Es hat einfach ein Kollege angefangen, dann mein Schwager, und dann zieht das immer mehr Kreise, dass man einfach auch über die normale Arbeit hinaus was tun will. Mhm. Und Humedica bietet speziell diese Einsätze an für Prisoner Fellowship, wo man dann einfach planbar unterwegs sein kann und für diese Gefängnishilfe international arbeitet. Das sind dann immer 2 Wochen, das ist übersichtlich und man macht da einfach eine Art medizinischen Überblick über die Krankheiten in den Gefängnissen. Aber das war nicht nur Uganda, sondern von Mosambik bis Sudan rauf und runter. Das waren so die Anfänge.
Mhm. Jetzt im Oktober waren Sie ja für 2 Wochen als Arzt in einem Dorf in Kenia für die Organisation Ubuntu. Was passiert denn in diesen 2 Wochen oder wie sieht Ihr Alltag dort aus, wenn Sie da sind?
Der sieht aus wie Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist aber auch das Ziel dabei. Hauptsächlich engagiert sich Ubuntu für Bildung und Ausbildung von jungen Leuten. Die Gesundheit ist so der 2. Brennpunkt. In 2 Wochen medizinischer Versorgung kann man natürlich nicht sehr viel reisen, aber man kriegt einen Überblick, wo die Hauptprobleme liegen. Das fängt in der Früh an mit einem schnellen Frühstück und dann je nach Entfernung des nächsten Einsatzortes auch früh abfahren mit mehreren Autos, weil wir 8 Leute insgesamt waren, plus Helfer im zusätzlichen Auto. Dann wird vor Ort im jeweiligen Einsatzort der ganze Aufbau besprochen und das schnell geregelt. Das haben wir von Humedica gelernt, wie man so einen Health Point einrichtet. Und dann gibt es Arbeit den ganzen Tag, die Zahnärzte ziehen fleißig, wir Humanmediziner behandeln alles, was geht, bis zum Sonnenuntergang und dann ab wieder nach Hause.
Das heißt, Sie sind da nicht ganz alleine nach Kenia gereist, sondern hatten auch Kollegen dabei, die Sie unterstützt haben, oder?
Ja, alleine würde gar nicht gehen. Ein optimales Team nach den Vorgaben, die wir auch gelernt haben, eben, es sind so 8 bis 10 Leute. Ganz optimal 2 Zahnärzte hatten wir diesmal auch dabei und mindestens 2 Allgemeinmediziner, weil da der Bedarf doch auch sehr, sehr groß ist.
Wie muss man sich denn generell die medizinische Versorgung in Kenia vorstellen? Also wie ist die Situation der Ärzte dort oder wie werden die Menschen medizinisch versorgt?
Das läuft ganz zynisch und banal unter dem Motto, wer Geld hat, kriegt Medizin, wer keins hat, der stirbt. Es gibt eine Krankenversicherung, die insgesamt 1% der Bevölkerung wirklich haben, aber auch selber bezahlen müssen. Alles andere muss bezahlt werden. Es gibt auch öffentliche Krankenhäuser, es gibt keine niedergelassenen Hausärzte wie bei uns. Alles geht ins Krankenhaus. Aber auch fürs Betreten allein des öffentlichen Krankenhauses zahlt man 4 Euro Aufnahmegebühr. Das haben ganz viele Menschen, gerade in der Gegend, wo wir unterwegs sind, nicht. Das ist eine sehr arme Gegend. Der Schnitt ist, dass die 1 Euro am Tag haben, um eine ganze Familie zu ernähren. Also wenn man das Geld nicht hat, dann kann man auch vor dem Krankenhaus liegen, schwerst krank sein und man kriegt keine Hilfe. Es gibt auch keinen Rettungsdienst, man kann schon einen rufen, aber man hat am besten dann eine Kreditkarte, sonst nehmen die einen nicht mit. Also es ist wirklich ganz banal, auch im übelsten Notfall, entweder man zahlt vorher oder man kriegt keine Therapie.
Und ist das nur in Kenia so oder ist das in ganz Afrika oder in vielen afrikanischen Ländern so, also kann man das vergleichen mit anderen Ländern?
Man kann sagen, dass in Kenia das stellenweise sogar besser ist als zum Beispiel in Mosambik, Malawi, so ganz die armen Staaten, die auch keinen Tourismus haben und davon nicht leben. In Kenia ist bloß der Spagat speziell zwischen dem reichen Tourismusgebiet am Indischen Ozean und Mombasa und dann diesem Hinterland, da sind Welten dazwischen. Die medizinische Versorgung ist quer durch Afrika sehr unterschiedlich. Afrika ist ja auch kein Land, sondern ein Kontinent. Richtig gut war es im Sudan, da hatte man das Gefühl, da läuft die Versorgung. Aber weiter im Süden, wie gesagt, Mosambik zum Beispiel, da gibt es gleich gar nichts. Da kann man nicht mal für Geld im Hinterland irgendein Medikament bekommen.
Es fällt ganz schwer, sich sowas vorzustellen. Es ist richtig schlimm. Sie mussten ja pro Tag bis zu 120 Patienten behandeln. Wie viele Patienten kommen denn dort normalerweise etwa auf einen Arzt?
Ja, also 120 war die absolute Ausnahme. Mhm. Das klingt so getrommelt und angegeben, aber es waren wirklich an dem Tag 120 von Sonnenaufgang bis Untergang. Den wird man dann nur begrenzt gerecht. Es gibt sonst keine festen Zahlen. Es gibt nämlich keine Hausärzte. Es gibt nur die Krankenhäuser und deren Ambulanzen. Im Schnitt sind es in Deutschland ein Arzt für etwa 300 Einwohner. Mhm. In Kenia ist es ein Arzt für 10.000 Einwohner. Nachdem es da aber keine Niedergelassenen gibt, bedeutet es, dass 2 bis 3 Ärzte in Nairobi diesen Schnitt praktisch machen und dass dann im Hinterland, da wo wir waren, in Ahero am Viktoriasee, 20.000 bis 30.000 eben ohne Versorgung sind, weil kein Arzt erreichbar ist.
Und wie ist denn die Ausstattung der Ärzte, also unter welchen Bedingungen mussten Sie jetzt zum Beispiel arbeiten? Ich denke nicht, dass es da so hochmodern eingerichtet alles ist, die... Ja, Krankenhäuser vielleicht schon, aber so eine normale Praxis ist wahrscheinlich nicht so top ausgestattet, oder?
Nee, es gibt auch keine normale Praxis. Es gab viel guten Willen der Regierung. Es gibt relativ regelmäßig in Dörfern sogenannte Health Points, also wirklich Gebäude mit bisschen Infrastruktur, meistens alles sehr vergammelt, weil nie wirklich benutzt. Das höchste der Gefühle ist eine Art Gemeindeschwester, die auch ein bisschen was machen darf, stellenweise sehr, sehr erfahren, muss man auch sagen. Aber es hat überhaupt keine Ausstattung. Technisch nicht, medizinisch kaum, Medikamente nur gegen Bezahlung. Das ist absolut mager, was da läuft. Wir bringen immer unseren kompletten Standard mit. Das heißt, die Medikamente kaufen wir auf Spendenkosten, genügend Medikamente für 2 Wochen behandeln quer durch das Spektrum. Da gibt es eine Vorgabe von der WHO, wie das aussehen sollte, so ein Medikamentenpaket. Und wir bringen unsere Technik mit, also Malaria-Test, Urintest, Blutzuckertesten und ein eigenes Ultraschallgerät inzwischen. Das hat sich sehr bewährt. Aber normal ist ein Health Post ein leeres Gebäude mit nichts drin und speziell keinem Arzt.
Welche Krankheiten sind denn in Kenia am weitesten verbreitet? Oder was waren die häufigsten Krankheiten, die Sie behandeln mussten?
Das häufigste waren Malaria. Malaria ist weltweit ein Riesenproblem und einige andere Infektionskrankheiten, aber dann auch ganz, ganz viel Armutskrankheiten von Mangelernährung über Amöben, über die ganzen Dinge, die man sich holt, durch zum Beispiel schlechtes Trinkwasser, schlechte Nahrungsversorgung. Was auch ein ganz großes Problem ist, nicht unser Behandlungsgebiet, aber ein riesiges Problem ist, man sagt, dass in der Gegend von Kenia allein 75% HIV-positiv bzw. AIDS-krank seien. Das sieht man auch. Das ist so die Regel, dass in einer Familie die Frau noch lebt, HIV-positiv ist, die Kinder sind angesteckt und der Mann ist schon lang gestorben. Das ist die häufigste Konstellation.
Und was möchten Sie mit Ihrem Engagement erreichen? Ich meine, es ist ja irgendwie schwierig, wenn Sie helfen in einem Dorf, aber man kann ja an der Gesamtsituation eigentlich gar nicht, als einzelner Mensch gar nicht wirklich was ändern, oder?
Ja, also wir meinen, wenn wir im Kleinen helfen, dann hat das am ehesten irgendwo einen Effekt. Wir haben uns ganz viel mit Entwicklungshilfe auch beschäftigt und da gibt es ganz viel Fehlansätze, auch zum Beispiel das Gießkannenprinzip. Einfach pauschal so einem Staat wie Kenia Geld geben unter dem Motto, jetzt macht mal ein Gesundheitswesen, das geht nicht. Es ist sicher effektiver, wenn wir uns auf so ein Dorf erstmal beschränken und dort auch versuchen, Vorbild zu geben, dass es auch so geht, dass es menschlich so geht, dass es fachlich so geht und dass es die Möglichkeiten auch gibt. Und dann ist ganz, ganz wichtig die Bildungsschiene. Das Medizinische ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Andererseits haben wir in den 2 Wochen ganz sicher 4 Menschen gesichertes Leben gerettet. Das ist was mir in Deutschland nie passieren würde in der Praxis. Aber die Bildung ist das, was wir vor allem anstoßen wollen weiter, weil gebildete Menschen werden vielleicht doch mal auch sich darum kümmern, dass in einem Staat wie Kenia ein öffentliches Gesundheitswesen kommt. Gebildete Menschen wissen mehr über Gesundheitsvorsorge, können eher mit Wunden und mit Infekten umgehen. Und ich bin sicher, dass in meiner Lebenszeit sich nicht wesentlich was verändern wird. Aber das ist kein Grund, nicht hinzugehen. Irgendjemand muss ja mal anfangen.
Bei Ihrer Arbeit dort in diesem kenianischen Dorf haben Sie ganz sicher ganz viel menschliches Leid erlebt und viele tragische Schicksale. Wie verarbeiten Sie denn sowas?
Oh ja, ganz unterschiedlich. Ich dachte immer, ich habe genügend Training, weil das immer ein Problem ist vom ersten Einsatz an. Das Schwierigste ist Heimkommen. Runterfliegen als Held sozusagen und da unten dann arbeiten, das ist völlig in Ordnung. Aber zu Hause dann die ganzen Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen, ganz, ganz schwierig. Es gibt keine feste Strategie, außer mit möglichst vielen Leuten drüber reden. Mhm. Nicht runterschlucken, sondern einfach rauslassen. Ich dachte, ich bin jetzt besser geworden und kann mich da schneller beherrschen, aber es war dieses Mal speziell wieder zäh, in den Arbeitsalltag zurückzukommen.
Das Problem wird ja dann wahrscheinlich auch sein, dass einem unsere alltäglichen Probleme im Vergleich dazu dann irgendwie so eher unbedeutend oder unwichtig vorkommen, oder? Wenn man so, ja, die harmlosen Probleme im Alltag sieht bei uns.
Ja, natürlich, wenn man da einen 15-jährigen HIV-positiven Straßenjungen sieht, der sein Bein verloren hat und ein Polizeiauto von oben bis unten mit Keimen voll ist und mit Infekten, dann ist das schon ein Kontrast zu dem Wohlstandsingenieur, der hier kommt mit seinem Nagelpilz, den er seit 3 Jahren hat. Aber das muss man schnell aus dem Kopf drängen. Wir haben hier unsere Probleme. Wir bieten die Ärzteschaft, die auch diesen Service anbietet. Wir leben einfach aus meiner Sicht im reichsten Staat der Welt, so im Durchschnitt an medizinischer Versorgung und an Freiheit insgesamt. Und unsere Probleme sind unsere Probleme. Es hilft nichts, wenn man sein Leben lebt unter dem Motto, anderen geht es viel schlechter, ich darf jetzt überhaupt keine Probleme haben. Man muss schon mit seinen eigenen Dingen auch arbeiten.
Okay, gut, dann machen wir eine kurze Pause, damit unsere Zuhörer nachher wieder voll konzentriert zuhören können. Genau.
Wir sprechen dann nachher noch über die Hilfsorganisation Ubuntu, für die Sie ja gearbeitet haben in Kenia. Und vorher spielen wir erst noch einen Song und dann geht's hier gleich weiter.
Wir machen weiter mit unserem Interview mit Dr. Johannes Höss, der eine Praxis in Neu-Ulm führt und zudem freiwillig in einem kenianischen Dorf medizinisch aushilft. Hallo Herr Höss, sind Sie noch dran?
Ja, natürlich.
Das ist schön. Okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar stellt sich mir die Frage, ob es sich eigentlich so anfühlt, als ob man eine Chance hätte, den Menschen zu helfen, oder ob es eher so ist, dass man sich ein wenig hilflos fühlt, vielleicht wegen dieser Masse an Problemen, die dort auf einen einstürzt.
Beides, das täglich wechselnd. Allein die Masse an Problemen, die einem bewusst macht, dass man das in seiner Lebensspanne nicht wirklich hinkriegt. Aber immer wenn man am Verzweifeln ist, dann kommt wieder irgendein kleiner Junge, den man die Malaria diagnostiziert und ihn behandelt und weiß, da hat man wieder was richtig, richtig Gutes getan. Mhm. Und wenn keiner hingehen würde, dann würde dieser Junge an der Malaria sterben. Das ist einfach ganz, ganz häufig. Es ist so eine Mischung. Auch mit der Einstellung der meisten Afrikaner. Die sitzen nämlich einfach gern sich hin und gucken zu, anstatt selber aktiv zu werden. Das ist quer durch Afrika ein großes Problem. Mhm. Aber das ist eine menschliche Einstellung. Auch daran muss und kann man arbeiten. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es über die kleinen Dinge, über die kleinen Ansätze 1-zu-1-Hilfe in so einem Dorf am besten funktioniert und dass das dann Kreise ziehen muss.
Lässt sich Malaria denn innerhalb dieser 2 Wochen so schnell behandeln?
Natürlich, da gibt es die passenden Medikamente. Mhm. Wenn man den Test hat, den wir auch selber bezahlt und mitgenommen haben, dann gibt es die passenden Medikamente, die für diese Gegend speziell malariasensibel sind und die dann auch wirklich helfen. Großes Problem ist, eigentlich übernimmt der Staat bei Kindern unter 6 Jahren kostenlos die Malaria-Testung und die Medikamente. Aber die Realität ist, dass die Familien trotzdem für den Test eine Aufnahmegebühr von 80 Cent zahlen und für die Medikamente dasselbe nochmal. Und ganz viele haben das nicht. Das heißt, die kommen nicht an 80 Cent, nur um das Medikament zu bekommen. Und dann stirbt das Kind halt dran.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass vielleicht auch die Mentalität oder die Einstellung der Menschen eine Rolle spielt. Was muss sich denn langfristig ändern, damit die Situation sich verbessert, also damit Kenia irgendwann mal nicht mehr auf die Hilfe von ausländischen Ärzten und Hilfsorganisationen angewiesen ist?
Ja, es muss die Basis sich erheben. Es müssen die Völker eigentlich fast quer durch Afrika. Da muss die Basisdemokratie irgendwann greifen. Die müssen aufwachen und sagen, so geht das nicht. Unser Staat ist zwar schon maximal verschuldet, aber die paar Millionen mehr, um minimales Gesundheitswesen zu bieten, das muss einfach sein. Und das erreichen wir am ehesten, denke ich, durch flächendeckende Bildung. Nur so kommt das Bewusstsein zustande, was es gibt, was es für Möglichkeiten gibt, was man für Mitbestimmungsrechte hat und welche medizinischen Dinge einem auch offenstehen würden. Ich glaube, da erreicht man am meisten.
Sie sind ja seit 6 Jahren für die Hilfsorganisation Ubuntu unterwegs, die 2010 gegründet wurde. Könnten Sie denn etwas über die Organisation sagen, also wer sie gegründet hat, welche Ziele die Organisation hat, wofür sie steht und so weiter?
Ja. Gegründet hat ihn mein Schwager, ein Zahnarzt in Augsburg, ein paar Jährchen jünger als ich, aber ein sehr, sehr überlegter Mensch, der hat mich auch zu Medica und dieser ganzen Tätigkeit gebracht. Er hat dann vor ein paar Jahren seine jetzige Frau, eine Kenianerin, eben aus diesem Dorf kennengelernt. Und die zusammen haben dann diesen Verein Ubuntu gegründet, mit dem Ziel, dort Bildung und medizinische Versorgung zu verbessern. Das Hauptziel, die Bildung, das läuft auch sehr, sehr gut. Also die Schule, die da vorher stand, die ist inzwischen vom Volumen her verdreifacht, von den Räumen, von der Schülerzahl verdoppelt. Es ist die einzige Schule im Großraum, die einen Speisesaal hat, wo Schulspeisung angeboten wird, weil in Kenia ist Ganztagsschule. Der Kindergarten wurde jetzt gerade neu eröffnet, wie wir unten waren. Ein schönes Gebäude mit 2 Kindergartenräumen. Vorher war das eine gestampfte Lehmhütte ohne Fenster. Also wirklich ganz jämmerlich. Da geht ganz viel vorwärts und ansonsten fördert Ubuntu eben auch die Armen in dieser Gegend speziell erstmal. Es gibt ganz viel Familienpatenschaften, eben für solche Familien, wo der Vater gestorben ist, die Mutter allein versorgend, Kinder können nicht in die Schule. Da greift ganz viel Hilfe von Ubuntu, um zumindest die Kinder in die Schule zu bringen und ein bisschen Ausgleich für den Alltag zu schaffen.
Das heißt, Bildungsprojekte spielen bei der Arbeit von Ubuntu neben der medizinischen Versorgung eben auch eine ganz, ganz zentrale Rolle.
Ja, die Hauptrolle, würde ich sagen, weil ich bin ganz sicher, dass das die meiste Konsequenz hat.
Was stehen denn noch für Projekte an oder was erhoffen Sie sich denn noch?
Hoffen, ja, träumen wäre, dass der Staat da aufwacht. Wir haben inzwischen eine ganz gute Beziehung zu dem Governor, also zum Ministerpräsidenten dieser Gegend. Das ist einmal ein Offizieller, der doch einen durchdachteren Eindruck macht als viele, die wir kennengelernt haben. Und den bearbeiten wir schon relativ penetrant, dass er zum einen in einem Health Point, den wir gesehen haben, eine Zahnstation aufmacht und dass er verschiedene Doktors an verschiedenen Punkten stellt. Hoffnung wäre, dass Kenia für die jungen Leute eine Bildung und minimale medizinische Notfallversorgung anbieten würde. Ich möchte in keinem Staat leben, wo ich keine Chance habe, wenn ich krank werde, wo ich keine Chance habe, wenn ich verletzt am Straßenrand liege. Und ich denke, die 2 Dinge wären das Ziel, medizinische Grund- und Notversorgung und Bildung für alle.
Bis zum Ende des Jahres halten Sie ja noch 3 Vorträge hier in Ulm und Neu-Ulm, bei denen Sie auch oder vor allem über Ihre Tätigkeit eben in Kenia sprechen werden. Es geht, denke ich, mit Sicherheit darum, dass man auch Spenden erhalten will für die Projekte, aber geht es Ihnen vielleicht auch darum, dass Sie die Menschen ein bisschen aufrütteln wollen, damit ihnen bewusst wird, welche Probleme es eigentlich anderswo gibt, weil man kriegt das sonst vielleicht nicht unbedingt so mit?
Natürlich, darum geht es mindestens zur Hälfte, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, die würde ich gerne weitergeben. Ich sehe das, was ich mache, auch nicht als Heldentum, sondern als eine göttliche Gnade, dass ich das machen darf, dass ich den Beruf habe und die Gelegenheit, dass die Familie mich unterstützt und da mitmacht in allen diesen Dingen. Ich würde es jedem gönnen, so blöd das jetzt gerade klingt, mal ein paar Tage in einem afrikanischen Gefängnis zu verbringen oder die Situation in Ahero eben mal intensiver anzuschauen. Das macht einen doch etwas demütiger wieder und auch einfach ein bisschen gelassener und glücklicher im Alltag. Und das versuche ich natürlich schon auch mit den Vorträgen rüberzubringen.
Das Wort Ubuntu in der afrikanischen Bantusprache steht ja für das Band, das alle Menschen dieser Welt miteinander vereint und das uns daran erinnern soll, dass wir füreinander verantwortlich sind. Wenn man sich nun für dieses Projekt stark machen will, wie kann man denn die Arbeit von Ubuntu unterstützen?
Ganz klar mit Geld. Es geht im Prinzip bei jeder Hilfsorganisation um das Geld. Ubuntu ist übrigens in unserem Fall nicht aus der Bantu, sondern aus Bantusprache, sondern aus Kiswahili, aus dem Buch von Desmond Tutu, dem Nobelpreisträger und Bischof. Das ist ein schwer übersetzbares Wort, heißt aber so vom Grundprinzip miteinander anderen helfen. Also, das ist auch das, was unser Verein Ubuntu wirklich durchzieht. Gemeinschaftsaktion, anregen zum Helfen, nicht die Leute mit Geld überschütten und dann allein lassen, sondern Gemeinschaftsaktionen.
Sie sammeln ja hier in Deutschland auch Spenden, wie gerade gesagt. Wie kommt denn das Geld in das Dorf? Weil ich denke, wenn jemand spendet, will er ja immer ganz genau wissen, was passiert mit dem Geld, wie wird mit dem Geld umgegangen, wie kommt denn das Geld dann letztendlich an?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute haben heutzutage gar nicht mehr so richtig viel Lust für Großorganisationen zu spenden und dann wird es pauschal irgendwo hingebracht. Bei uns fließt ganz viel Geld über ein Konto, natürlich vor Ort, das aber sehr, sehr gut abgeschirmt und überwacht ist. Und alles Zusätzliche wird wirklich mit Bargeld 1:1 im Flugzeug mit runtergebracht von den Leuten aus der Familie, hauptsächlich die regelmäßig hinfliegen, oder jeder andere, der sich in diese Richtung bewegt, nimmt auch wirklich Bargeld mit, sodass da möglichst keinerlei Reibungsverlust ist und keine Unkosten entstehen.
Das klingt gut. Ja. Möchten Sie denn abschließend noch etwas loswerden?
Eigentlich nicht, außer dass ich nicht der Einzige bin, der sowas macht. Das muss man auch immer wieder sehen. Seit ich das mache, entdecke ich, wie viele Leute außenrum solche Aktionen machen. Und auch das Entstehen dieser Aktion über die Familie ist was ganz Typisches. Ich habe jetzt wieder einen Verein kennengelernt, die in Burkina Faso auch genau solche Hilfe machen. Mhm. Auch über Familienbande, die da entstanden sind. Und wenn man dann sich so ein bisschen umhört, es gibt einen wahnsinnigen Haufen an Ärzten, Krankenschwestern und Privatleuten, die wirklich so eine 1:1 Hilfe auch leisten. Und das finde ich einfach ein ganz tolles Gefühl, dass wir da nicht allein sind.
Das ist ein schöner Satz zum Abschluss. Dann danken wir Ihnen recht herzlich für das interessante Gespräch und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für für die Arbeit im kenianischen Dorf und natürlich auch für Sie persönlich.
Danke ebenfalls.
Dankeschön.
Danke für das Interview.
Danke.
Tschüss. Tschüss.